Ich bin auch losgelaufen mit dem Privileg, älter werden zu dürfen. Weißt du, was ich meine? Einfach losgehen zu dürfen und zu wissen, hey, ich darf älter werden und ich darf das genießen mit jedem Schritt, mit jedem Moment. Und das habe ich tatsächlich volle Kanne gemacht. Ja. Ich habe das tatsächlich so noch nie beantwortet, aber ich habe mir die Frage selber auch oft gestellt und das kam jetzt einfach hoch, jetzt wo du mich fragst, was bringt einen Menschen dazu, diesen Camino immer und immer wieder zu gehen? Ich glaube, es ist tatsächlich Liebe. Es ist Liebe für den Weg, Liebe für die Direktheit der Menschen, der Unterschiedlichkeiten, die wir erfahren, wenn wir miteinander zusammenkommen, dem mit Liebe zu begegnen. Und das ist etwas, was offen natürlich auch im normalen Leben auch überall passiert, aber mit so einer Intensität erlebbar ist auf dem Jakobsweg, dass das einfach nur Liebe sein kann. Dieses sich begegnen auf dieser ganz unvoreingenommenen Art und Weise.
Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zurück im Jakobsweg-Podcast im neuen Jahr. Und weil wir normalerweise immer über Jakobswege im Sommer sprechen, haben wir heute eine ganz besondere Folge. Was passiert eigentlich, wenn es still wird da draußen? Wenn die Natur schläft, der Wind uns ins Gesicht peitscht und wir ganz auf uns selbst zurückgeworfen sind. Mein heutiger Gast, Sven Kaven, nimmt uns mit auf genau diese Entdeckungsreise, auf den Winterjakobsweg. Aber es ist für ihn nicht nur eine Reise durch Schnee oder Kälte. Für Sven war es der erste Weg zurück ins Leben nach einer schweren Nierenerkrankung und nach einer schweren Diagnose. Wir sprechen heute darüber, warum der Winter keine Masken duldet, wie man mit dem Sturm tanzt, statt gegen ihn zu kämpfen, und warum das schönste Wort des Caminos manchmal einfach nur Ausruhen ist. Sven lebt heute als Schriftsteller in Santiago de Compostela und ich freue mich sehr, dieses offene und tiefe und mutmachende Gespräch jetzt mit euch zu teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, lieber Sven, im Jakobsweg-Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, hi Peter. Wie geht's dir? Schön wieder mal dabei zu sein. Es war eine Weile,
Ja.
dass ich dabei gewesen bin im Podcast. Und ja, freue mich.
Wir haben uns das letzte Mal im September direkt in Santiago getroffen und gesehen.
Ja.
Wir haben ja beide eine bewegte Geschichte, was das anbelangt, hinter uns im wahrsten Sinne des Wortes, was unser Älterwerden anbelangt und die ersten Stolpersteine, die sich dann in den Weg legen. Und ich frage einfach mal, wie geht's dir heute gesundheitlich?
Also mir geht es gesundheitlich besser, sehr viel besser. Und habe auch wieder ein paar Kilo draufgelegt, was natürlich super ist. Ja. Sicherlich auch durch das Laufen, durch das Gehen, durch das Wandern. Ja, weil da werden ja große Muskelgruppen angesprochen. Aber ich fühl mich wirklich gut. Ja.
Ja, du hast in der Jakobsweg-Community deinen Weg wunderschön für uns dokumentiert. Wir waren also alle live dabei. Über 1000 Leute sind dir quasi gefolgt, jetzt bald 2000 Menschen. Und du hast geschrieben, dass der Camino dein erster Jakobsweg nach deiner Nierenerkrankung und der Operation im August war.
Genau.
Bist du ja auch jemand, der lange Jahre schon auf Jakobswegen viele, viele Kilometer hinter sich gebracht hat, dich selbst aus den unterschiedlichsten und in den unterschiedlichsten Situationen kennengelernt hat. Wie hat sich dieser erste Schritt angefühlt im Vergleich zu deinen früheren Caminos? War die Angst weg oder lief sie mit?
Angst? Nee, Angst war gar nicht da. Ich hatte ja keine Angst oder irgendwelche Zweifel oder sonst irgendetwas, sondern ich war eher neugierig. Ja, was passiert hier? Was wird hier passieren, wenn ich mich auf den Weg mache, zum ersten Mal nach dieser Krankheit, weil die hat mich ja physiologisch doch schon ganz schön erwischt gehabt. Und ich bin auch losgelaufen mit dem Privileg, älter werden zu dürfen. Weißt du, was ich meine? Einfach losgehen zu dürfen und zu wissen, hey, ich darf älter werden und ich darf das genießen mit jedem Schritt, mit jedem Moment. Und das habe ich tatsächlich volle Kanne gemacht. Ja. Und ach Gott, es gibt tatsächlich gar nichts Schöneres. Also da war nicht so diese Angst, kann ich das noch, darf ich das noch, wie weit komme ich? Also die Fragen haben sich mir nicht gestellt, sondern es war eher so, wirklich mit dieser Neugierde, diese Schritte zu tun, den ersten Tag über die Pyrenäen zu gehen und zu merken, oh ja, ich merk's schon, okay. Aber gleichzeitig dann auch diese Freude, dann, ich weiß nicht, ob ich vorgreife, aber diese Freude dann in Round 2 angekommen zu sein, die war schon enorm. Ja, diese Freude, hey, der Körper unterstützt dich immer noch dabei. Weil ich war ja mit viel weniger im Grunde genommen schon einverstanden, was mein Leben anging. Mit viel weniger.
Und dann ist es ein wahres Geschenk, dass das möglich ist.
Jeden Fall.
Ich kann mich erinnern, du weißt ja, ich hatte einen Bandscheibenvorfall letztes Jahr, kurz bevor wir auf unseren Camino gegangen sind. Also ursprünglich wollten wir im Mai losgehen und sind dann Ende Juli gestartet, also nochmal 2 Monate später. Und wenn man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, überhaupt nicht mehr lauffähig ist und dann die ersten Schritte draußen läuft und man vorhat, so eine lange Strecke zu gehen, dann kommt irgendwann der Punkt, und das hast du auch sehr schön beschrieben, die Neugierde oder die Freude, über die Freude, sich wieder bewegen zu können, die wird immer größer. Und natürlich weiß man am Anfang nicht, ob man den Weg auch schafft. Dazu gibt es einfach aus gesundheitlichen Gründen dann tatsächlich auch einige Fragezeichen, die man eben nicht im Vorfeld erklären oder abklären kann. Es kann gut gehen und man kann auch merken, dass es unterwegs eben nicht mehr geht. Aber dieses Ursprungsgefühl, dann zu sagen, wenn man in Saint-Jean ankommt und den ersten Schritt macht, wirkt wie eine Befreiung.
Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, tatsächlich, ja. Wirkt wie eine Befreiung. Aber da war wirklich, also totale Freude. Wirklich totale Freude, auch davor schon. Überhaupt zu merken, wie der Körper besser und besser wurde. Also noch bevor ich überhaupt in den Zug eingestiegen bin, mich Richtung Bilbao gemacht habe und dann am nächsten Tag weiter nach Saint-Gervais-de-Port. Es war einfach total genial zu sehen, wie der Körper immer besser wurde. Ich die Krücke langsam weg. Du hast mich ja gesehen, als ich mit der Krücke über den Plaza de la Leyde gelaufen bin. Den brauchte ich. Den brauchte ich tatsächlich. Ne? Ich konnte nichts tragen, etc. Ne? Und dann sich vorzustellen, 3 Monate später oder 3, 3,5 Monate später, über und durch die Pyrenäen zu gehen. Das war schon toll. Aber ich habe nie wirklich rückblickend drauf geschaut. Es war eher so, da war so dieser Wille, finde ich, ist was Tolles. Nicht Streben, aber Wille, etwas für sich tun zu wollen, um herauszufinden, Junge, wo stehst du gerade? Wo bist du gerade? Wo ist dieser Körper gerade? Und das dann auch auf eine wirklich auf die achtsamste Art und Weise zu machen, die es mir möglich ist. Für mich war nie klar, wie weit ich komme. Ja? Für mich war klar, ich werde es nicht bis nach Santiago schaffen, aus terminischen Gründen. Ja? Aber ich dachte schon, dass ich die Meseta dann auch schaffen werde und dann geht es weiter. Aber das hat sich halt geändert dann.
Du hast ja geschrieben, deine Neugierde. Wie wird dieser Körper auf diesen Ruf reagieren? Und jetzt, wo du zurück bist, du bist ja jetzt wieder in Santiago angekommen, du wohnst in Santiago. Hat dir dein Körper das Vertrauen zurückgegeben oder musstet ihr beide neu verhandeln? Wie war das für dich?
Ja, es war ja nicht so, Als ob wir stetig miteinander verhandelt haben, sondern es war eher so, wir haben uns beide in einen Raum begeben und haben einander zugehört. Es war eher so in diese Richtung, ja. Und sind jedes Mal zu einer Übereinstimmung gekommen. Okay, soweit geht's. Das ist zum Beispiel die Etappe. Oder wenn der Körper wirklich mal ein bisschen müder war, okay, dann saßen wir wieder beide in den Raum und haben festgestellt, okay, jetzt brauche ich diese Zeit, mich zu erholen. Und nicht, dass da jetzt wirklich eine zweite Person dabei war. Es ist einfach etwas, was, es läuft auch nicht mal mental ab, sondern es sind so, wenn du in den Körper gehst, du bist einfach präsent mit Leistungsfähigkeit, du bist einfach präsent mit der Müdigkeit des Körpers, du bist einfach präsent mit der Kraft des Körpers beispielsweise auch, ne? Also ich habe Momente gehabt auf dem Weg, wo ich festgestellt habe, wow, da ist so viel Kraft, da ist so viel Schwung in jedem Schritt. Und das ist sehr genießbar, muss ich sagen. Sehr genießbar.
Wollen wir mal dein Camino noch mal von außen anschauen?
Klar.
Du beschreibst den Wintercamino, also es ist ja bewusst ein Wintercamino, bewusst von dir auch so gewählt, als ein leiser Camino und ohne Masken. Also du kennst den Camino auch vom Sommer. Was ist für dich der größte Unterschied zur, sagen wir mal, Lebendigkeit des Sommers? Vielleicht sogar gerade in Bezug auf die Herbergen oder um das sommerliche früh aufstehen um die Betten.
Bevor ich dir deine Frage beantworte, will ich vorab einfach auch wirklich sagen, dass da keine Wertung von mir drin ist, wenn ich in die Details gehe, ja, sondern eher etwas, wo ich für mich festgestellt habe, wow, und das selbst das ist geraten auf eine gewisse Art und Weise. So müssen wohl die alten Caminos gewesen sein, so muss wohl die Pilgerschaft mal ausgesehen sein, dass da weniger Zeit und Raum für Masken sind. Ja, ich will nicht sagen, dass es keine Masken gibt, aber es ist halt weniger, du triffst halt weniger Masken. Du triffst ständig auf authentische Menschen, die so authentisch sind, wie sie gerade sind, Augenblick für Augenblick. Und das ist halt einfach bloß diese Perspektive von mir da drauf. Ne? Und natürlich die Erfahrung. Das ist jetzt mein 1, 2, 4. Wintercamino, den ich gemacht habe. Ein etwas kürzerer. Und ja, warum tue ich die Wintercamino? Warum ist es aus meiner Sicht so ein Genuss, sie auch im Winter zu tun, obwohl sie härter sind. Und wie wirkt sich das aus auf mich als Pilger und die Hospitaleros beispielsweise? Ich würde das Wort Echtheit wählen. Ja? Da ist eine gewisse Echtheit, wenn du diese Schritte machst, wenn du in einen Ort reinkommst, wenn du in die Herberge hineinkommst. Und dann siehst du, wie zum Beispiel Pamela, die Hospitaleros in Najeda, in der Alberge Municipal. Und ist noch gar keiner da. Um 4:30 Uhr am Nachmittag bin der Erste, der reinmarschiert. Und sie begrüßt mich mit einer Herzlichkeit. Und wir kommen sofort ins Gespräch. Sie sagt mir, was die Regeln sind in der Herberge, wie alles abzulaufen hat. Und mir tippt sofort, wie die Dinge laufen hier im Winter, bis wir dann tiefer ins Gespräch gekommen sind. Und wir feststellen, hey, das ist nicht neu für mich und auch nicht neu für sie. Im Winter als Hospitalierer zu arbeiten oder für mich zu laufen. Also da passiert etwas sehr Menschliches, etwas sehr Nahes. Der Austausch ist viel, viel schneller, wo du einander näher kommst. Ja? Nicht nur den Pilgern, denen du unterwegs begegnest, sondern wirklich auch den Hospitalierern. Das ist einfach nochmal, oh, ein anderes Level irgendwie. Ja? Man trifft sich menschlich auf einer
Vielleicht
Ebene,
dadurch, dass
die
die Herbergen weniger gefüllt sind oder und dadurch auch mehr Zeit oder mehr Raum
Ja, ich denke,
hast.
das ist total menschlich, ja. Das ist ein gewisser Stressfaktor auch für die Hospitaleras und Hospitaleros, wenn da 50, 60, 100 Leute auf einmal vor der Tür stehen oder du Pilger abweisen musst, weil es einfach voll ist. Und dann schaust du natürlich auch in die Gesichter der Pilger, die abgelehnt worden sind. Du versuchst zu helfen und dann triffst du natürlich auch auf Menschen, die recht oder schlecht mit so einer Situation umgehen können, auf beiden Seiten. Also es ist einfach was anderes, ja. Wenn du, ich habe das auch geschrieben, glaube ich mal, war es in meinem letzten oder vorletzten Post, dass wenn du unterwegs bist, ist die Jagd nach dem Bett ist einfach nicht da. Das Bett ist immer da. Die Herberge ist immer da. Das Lächeln so habe ich es nicht geschrieben, das füge ich es einfach hinzu, ja, da kommt der Schriftsteller durch. Das Lächeln der Hospitaleros ist einfach da, ja, die offenen Arme, der geheizte Raum. Ach Gott, ja, wenn es darum geht, begrüßt zu werden, so für den Pilger, der aus der Kälte kommt und dann in einen warmen Raum kommt oder den Kamin schon ansieht, das macht einen Riesenunterschied, einen Riesenunterschied.
Jetzt sind ja im Winter auch viele Herbergen geschlossen. Wie war es für dich? Wie ist die Erfahrung? Kann ich den Weg laufen, ohne vorzureservieren, ohne zu telefonieren, oder muss ich mich an bestimmte Etappen halten? Sind Herbergen genügend da oder sind sie eher Mangelware?
Also, Herbergen sind tatsächlich genügend da,
Die
muss man
geöffnet
einfach so
sind.
sagen, die geöffnet sind. Ja, natürlich. Und es macht ja auch komplett Sinn, dass nicht alle Herbergen offen sind. Das ist ja wirtschaftlich gar nicht umsetzbar. Ja, da werden ja ansonsten nur leere Räume geheizt. Das ist Nummer eins und Nummer zwei. Du hast Menschen, die auf Pilger warten und keiner kommt. Nee, aber es wird dafür gesorgt, dass es genügend Herbergen gibt, die man anlaufen kann. Und ich glaube, ich habe dazu mal einen Beitrag geschrieben in der Community, warum es gut ist, Herbergen anzurufen. Die Perspektive ist einfach bloß eine andere. Da geht es nicht darum, dein Bett zu reservieren oder sicherzustellen, dass du ein Bett hast, sondern geht es eher um das Miteinander und zu sagen, hey, Hospitalero, ich bin auf dem Weg. Ich habe gesehen, dass die Herberge auf ist. Ist sie wirklich auf? Nochmal nachfragen beispielsweise. Also es kann sich manchmal schneller ändern als Aprinka, die Webseite für die Pilger, nicht hinterherkommt. Aber ich muss sagen, die funktioniert super. Ja? Funktioniert super. Und wir haben nie Schwierigkeiten gehabt, irgendwo ein Bett zu finden. Und die Leute in den Herbergen waren auch sehr hilfreich, dann zu sagen, okay, nächster Ort, Herberge sowieso, die sind auf jeden Fall da oder haben sogar den Anruf getätigt.
Jetzt ist ja der Winter auch etwas ganz Besonderes, was die Wetterlage anbelangt. Also nicht nur die Verbindungen der Pilger untereinander und auch die Verbindung von Pilger zu Hospitalero ist eine andere. Ich glaube, man kann sich besser an einen Namen erinnern, wenn einer angerufen hat, wenn es vielleicht einer, zwei, drei oder 10 Pilger sind, wie wenn es 50 oder 100 Pilger sind. Jetzt ist es ja so, dass im Sommer viele Pilger sehr, sehr früh aufstehen. Also ich kann mich erinnern, wir sind im August teilweise um 4 Uhr morgens oder um 4:30 losgelaufen, weil wir 40 Grad oder 42 Grad am Nachmittag oder um 12 Uhr schon hatten. Der Winter ist viel dunkler. Das heißt, um 7 Uhr morgens oder um 8 Uhr morgens ist es noch dunkel. Abends wird es früher, viel, viel früher dunkel. Und es gibt nicht diesen, ich sage jetzt mal vorsichtig, Gruppenzwang oder den vermeintlichen Zwang, früh loszulaufen, um früh in einer Herberge ein Bett zu finden. Was ist für dich der größte Unterschied, was die Tageszeiten oder der Tagesablauf anbelangt?
Ja, es ist tatsächlich der, dass überhaupt gar kein Interesse besteht, den Pilger früh auf den Weg zu schicken. Selbst kommunale Herbergen sind da sehr, sehr relaxed, ja. Weil der Arbeitsaufwand, der natürlich, sag ich mal, von den Herbergsbetreibern betrieben werden muss, also das Saubermachen, die Betten wieder herrichten, etc., der ist ja minimal, ja. Und gleichzeitig spielt ja auch das ganze Thema Empathie und Mitgefühl mit. So, warum sollten ein Pilger sich um 7 oder um 7:30 auf den Weg machen, kommt in der Herberge an, die noch nicht mal geheizt ist. Also, das ist alles irgendwo verbunden, ja. So, das Wandern auf dem Wintercamino ist völlig anders. Es ist relaxter, es ist ruhiger, stiller. Und diese Stille zieht sich auch in das Thema, wann starte ich, wann komme ich an? Zieht sich da ebenfalls mit rein. Und so, ich kann dir sagen, wir haben Momente gehabt, da sind wir erst um 9 los, um 10 los, um 11 los, 11:30 Uhr. Das war das Späteste, dass wir einmal los sind, weil wir auch einfach kürzere Etappen hatten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir waren in Logroño und hatten uns dort eine private Herberge genommen. Es war mehr so wie ein Hostel. Das Wine the Fool kann ich sehr empfehlen. Das Wine the Fool in Logroño. Und die hatten auch gerade erst aufgemacht, weil die in der Winterpause waren. Und wir haben das genommen, weil wir einfach ausschlafen wollten und dem Körper die Ruhe geben wollten. Weil es ist, nochmal, ich muss das echt wiederholen, es ist was anderes im Winter zu laufen, wenn es kalt draußen ist. Der Körper verbrennt Energie anders. Und es ist auch ein Aufwand, warm zu bleiben dabei, sich nicht zu unterkühlen. Man muss sehr achtsam sein, wenn man unterwegs ist. Auf jeden Fall waren wir in Logroño, haben uns schön ausgeschlafen bis um 9 und dann ging es erstmal ins Café. Ja, ging es tatsächlich erstmal ins Literaturcafé in Logroño. Ich habe ja dort mal ein Jahr gelebt und haben dort schön Kaffee getrunken, einen nach dem anderen, ein paar Teigwaren gegessen und sind dann irgendwann so, also ich bin um 19 Uhr dann mit dem Bus nach Navarrete gefahren, weil ich noch ein Treffen hatte. Ich hatte ja darüber geschrieben gehabt. Meine liebe Freundin Selma, die fußkrank war, hat ein Taxi genommen. Und die Ingrid ist dann gelaufen am späten Nachmittag, glaube ich, um 15 oder 16 Uhr hat sie sich auf den Weg gemacht. Sowas geht dann auch, ne? Tatsächlich. Und das tut gut. Es tut einfach gut, mit dem Körper verbunden und mit dem Geist auch verbunden, diesen Weg zu gehen. Ne? Und insofern, das war eigentlich die Eingangsfrage, ich habe es völlig vergessen schon wieder. Es ging um das Losgehen, richtig? Das
Es
Losgehen und Ankommen.
ging, ja, es ging auch um die Tageszeiten. Das heißt, das Spiel zwischen Tag und Nacht. Das heißt, es
Ja, das
gibt.
existiert tatsächlich so nicht, dass dieser Gruppenzwang da ist, dass einer steht auf und alle anderen jagen hinterher. Teilweise kennt man das Gefühl, ja, ne? Oh nein, ich muss jetzt los, sonst bekomme ich kein Bett mehr, weil da keine, ja. Die Leute gehen manchmal zu Bett im Frühling, Sommer, Herbst, haben versucht, ein Bett zu reservieren am Abend, haben es nicht geschafft und gehen schon gestresst ins Bett und sagen sich dann, okay, dann gehe ich also so früh wie ich kann zu einer kommunalen Herberge und stelle mich an.
Diese
Da verliert sich der Weg so ein
Stresselemente,
bisschen, weißt du?
ja,
Ja.
diese Stresselemente hast du jetzt im Winter nicht erlebt für dich.
Nein, null. Die gibt es einfach gar nicht.
Sven, lass uns auch gerne mal tatsächlich auf den Winter eingehen. Du hast ja von einem, ich drücke es mal so aus, einem Kampf mit den Elementen erzählt. Das heißt, du hast 4 Tage unglaublich starker Gegenwind gehabt und mit dem Tanz der Elementen, vom Tanz der Elementen berichtet. Gerade erleben wir, dass gerade in Galizien auch unglaublich viel Schnee fällt, dass es extrem kalt ist, also der Wintereinbruch tatsächlich da ist. Du hattest das Glück, dass du in Burgos deinen Camino beendet hast. Da kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Aber wie war für dich diese Kraft der Natur, die Kraft des Winters zu spüren? Der ist ja in Spanien nicht automatisch mit Schnee verknüpft, sondern eben mit anderen Dingen.
Ja, genau, wie du es gesagt hast, er ist tatsächlich nicht automatisch immer mit Schnee verknüpft, sondern halt mit Wind, mit Regen, mit dem Matsch, durch den man laufen muss. Ja, also es, überall gibt es Herausforderungen, wenn du halt auf dem Wintercamino unterwegs bist. Und das ist ja auch normal so. Das ist ja auch gut so. Und ich nenne es halt auch den Tanz mit den Elementen ganz einfach, weil es ist wie im richtigen Leben, ne? Wenn du mit jemandem auf der Tanzfläche bist, und mit ihm tanzt oder mit ihr tanzt, dann bewegt sich's wundervoll, ne? Weil du folgst entweder den Schritten oder du gibst die Schritte vor. So, es macht das Wandern sehr viel einfacher, wenn du halt mit den Elementen verbunden bist und nicht versuchst, gegen sie anzukämpfen. Sie nimmst, wie sie sind. Es regnet. Okay. Es regnet. Keine Geschichte dazu bastelst. So nach dem Motto, muss das heute wieder regnen? Ich bin schon total nass. Das könnte man sagen. Das wäre eine Feststellung. Aber nicht weiter die Geschichte spinnen, ja. Und das ist natürlich im Winter nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn man im wundervollen Frühlingswetter keine Wolke am Himmel oder einige Wolken oder was auch immer. Aber es läuft sich halt sehr viel besser und der Kampf mit den Elementen ist halt nicht wirklich da. Ein Element ist natürlich auch, wenn es hoch und runter geht, ja. Den Berg hochzugehen ist anders, wenn die Oberfläche trocken ist, als wenn sie nass und matschig ist. Man rutscht ständig weg, landet vielleicht auch im Matsch. Ist mir Gott sei Dank nicht passiert, aber ich kenne halt einige, die sind im Matsch gelandet.
Ich habe das in Galizien gemerkt, als wir im August die letzte Woche waren, nur noch Regen, 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 Regen. Und dann werden
Ja,
die
ne,
Wege natürlich auch
den Schnee gibt es
aufgeräumt.
ja auch tatsächlich nur auf den höheren Lagen. Also jetzt nicht so wie hier in Santiago de Compostela. In den niederen Lagen ist der Schnee nicht. Dazu sind die Temperaturen zu hoch. Also wenn ich sage hoch bis zu beinahe 10 Grad, nachts kann es natürlich runtergehen auf 0 oder 1 Grad. Aber es ist halt zu warm, ne? Aber wir hatten Hagel gestern, ne? Hagel kommt dann auch mal runter.
Du hast auch schön beschrieben, wie die Rioja-Region gewirkt hat auf dich mit den schlafenden Weinreben.
Ja,
Sehr schön
total.
und sehr poetisch beschrieben. Was macht so die karge Winterlandschaft mit den Gedanken eines Pilgers, wenn das Auge weniger Ablenkung durch grüne Natur hat, wie es im Frühjahr der Fall ist? Was waren deine Gedanken?
Ja, das ist wie das Stilllegen von Gedanken, ne? Du läufst durch diese, läufst durch diese Natur, die schläft, tatsächlich schläft. Hier und da siehst du Bauern, die dann, weil das ist dann auch die Zeit, wo die Reben geschnitten werden, runtergeschnitten werden. Und ich schaue da mit einem ganz anderen Auge drauf. Schon weil da diese Stille ist und diese Ruhe ist, als ob sich nichts verändert. Aber natürlich verändert sich ständig irgendetwas. Ja. Der Wind bläst über die Felder beispielsweise. Und wenn es ein trockener Teil vom Feld beispielsweise ist, dann wirbelt der Staub auf. Ja. Das passiert eher weniger im Winter, aber ich habe es trotzdem beobachten können. Aber die Reben, die stehen da ganz ruhig. Und der Bauer, der Farmer geht entweder mit Maschinen oder händisch durch. Ich habe das gesehen, wie händisch dann die Reben runtergeschnitten werden, damit sie halt neu kommen können für den Frühling und für den Sommer. Und meine Gedanken dazu sind immer ganz ruhige. Das sind Gedanken wie eines Kindes, ja. Wow, das zu sehen, diese Schlichtheit, diese Einfachheit, wie Natur sich präsentieren kann und trotzdem da diese Schönheit wahrnehmbar ist, weil in Stille ist ja Schönheit. Ja, es ist wieder Raum, den wir betreten und dann in der Lage sind, die Dinge, die in dem Raum sind, wahrzunehmen. Weil ohne Raum gäbe es das nicht. Und das ist dasselbe wie das Wahrnehmen der Natur, in dem Fall, sag ich mal, durch Rioja zu laufen und zu sehen, wie alles schläft und sich auf die Schönheit des Frühlings und des Sommers vorzubereiten. Und dann die Ernte im Herbst. Ich habe tatsächlich jede Jahreszeit in Rioja wahrnehmen können und sehen können und durchwandern können. Und zu sehen, wie natürlich und wie wichtig diese Winterzeit im Aspekt zu den Weinreben ist. Nur zu den Weinreben. Ja. Und da mal ganz voller Achtsamkeit drauf zu schauen und wertzuschätzen, was dort getan bzw. auch nicht getan wird, was ja auch wichtig ist. Ja.
Das heißt, die schlafende Landschaft hat doch schon auch einen starken Einfluss auf dich gehabt, auf deine Gedankenwelt und auf das etwas ruhigere. Kann man sagen, dass der Winter auch deswegen intensiver ist, gerade mit den wenigen Pilgern und mit der schlafenden Natur? Ist der Winter intensiver, weil man gemeinsam gegen die Natur oder gegen ist jetzt der falsche Ausdruck, also man läuft mit der Kälte, man läuft gegen den Regen und gegen den Gegenwind. Und dieses Spiel der Elemente hat ja auch etwas Verbindendes, wenn man gemeinsam oder wenn man als Pilger auch stärker aufeinander angewiesen ist.
Ja, du gehst tatsächlich mit dem Gegenwind. Das klingt paradox, aber genau das machst du. Du gehst mit dem Gegenwind. Also und nicht diese Gegenwehr aufbauen, sondern was wir natürlich machen, ist, den Körper stark zu machen, ja, gegendrücken. Ne? Aber es ist trotzdem irgendwie als einen Tanz zu sehen. Und bei Tanz meine ich eigentlich nichts weiter, als gegenwärtig zu sein damit. Ja, gegenwärtig, wie verhält sich der Körper? Nicht wie stark ist der Wind, sondern einfach die Stärke des Windes spüren, wenn er gegen den Körper presst. Geht ja beide Seiten, ne? Oder sich einfach mal eine windstille Ecke zu suchen, sich auszuruhen, durchzuatmen. Das gehört alles dazu. Das macht den Weg intensiver, in Bezug auf die Natur. Aber weißt du was? Gleichzeitig, ich erinnere mich natürlich auch an Wege, die ich dann im Frühling oder im Herbst gegangen bin. Das ist ja auch sehr intensiv, weil die Welt so vollgeladen ist, voller Farben und Gerüchen und Vögeln und Insekten. Das ist ja dann auch wundervoll. Das ist ja auch eine gewisse Intensität, die wir dann verspüren, ja. Und hier im Winter ist es dann die Intensität der Stille, die dann Dinge offenbart, die sonst nie sichtbar sind. Nie sichtbar sind. Und das ist manchmal tatsächlich Leere. Ja, Leere, da durchschauen zu können und zu sehen, wie alles schläft. Und dann kommt ab und zu mal ein Traktor und ein Auto vorbei und du triffst vielleicht über den ganzen Tag hinaus nicht einen einzigen Menschen oder Pilger. Selbst, das klingt verrückt, auf dem Camino Frances. Das ist tatsächlich möglich, mal niemanden zu treffen für den ganzen Tag.
Faszinierend. Das ist wie den 1990, frühen 1990er Jahren, war der Camino. Ja, Camino, Ruhe, Stille, wenig Pilgern, wenig Begegnungen, eine ganz andere Ausstrahlungskraft.
Ja,
Wenn
ganz
wir bei
genau.
den Begegnungen sind, Sven, du hast von einem Frühstück in Atapuerca geschrieben, wo eine Muslimin, eine Christin und ein Buddhist friedlich mit dir gemeinsam gefrühstückt haben. Ist der Camino eines der letzten Orte, wo sowas möglich ist?
Ob das einer der letzten Orte ist, weiß ich nicht. Aber es ist möglich. Und der Ort ist gar nicht entscheidend, sondern die Einstellung des Menschen dabei. Egal welcher Religion er oder sie angehört. Das ist völlig unwichtig. Dieses Frühstück, so will ich es mal nennen, diese Welt, die dort entstanden ist für uns bei diesem Frühstück, die kann überall sich manifestieren. Und sie manifestiert sich ja auch überall. Ja, das kann man ja auch überall wahrnehmen. Ja, ob das jetzt sag ich mal, länderspezifisch ist, wie in Deutschland oder in Frankreich oder in den Vereinigten Staaten oder wo auch immer, das kann überall stattfinden. Das Einzige, was es braucht, ist, sich mit Neugierde und Offenheit an den Tisch zu setzen. Und der Kaffee muss gut sein.
Mit Neugierde auf die Menschen zugehen und einen guten Kaffee dabei haben. Das mehr braucht man
Ja.
nicht auf dem Camino.
Oftmals wirklich nicht. Ja, und diese Ruhe und diese Stille und diese Wertschätzung, auch diesen, nicht nur die Wertschätzung, dass man sich friedlich unterhalten kann, sondern die Wertschätzung dafür, die Gelegenheit ergriffen zu haben, einfach zuzuhören. Weil wir können so viel lernen, wenn wir einfach nur zuhören und nicht gleich gegenargumentieren oder das erste Wort oder das erste Argument, das in einem Kopf dann hochkommt, reinzuwerfen, sondern einfach erstmal nur aussprechen zu lassen. Es geht ja nie darum, miteinander übereinzustimmen, sondern es geht nur darum, auf einer Ebene des Verständnisses füreinander da zu sein. Und dazu braucht man nichts weiter als Empathie und Mitgefühl. Tatsächlich.
Sehr schön auf den Punkt gebracht, Sven. Ja, wenn wir von den Religionen sprechen und von den Begegnungen, dann hast du in Navarrete in der Kirche eine Kerze angezündet für deine Mutter und hast auch davon berichtet, dass der Camino für dich auch ein spiritueller Raum ist. Gibt es für dich einen Gleichklang zwischen Camino als spirituellen Raum und dem körperlichen Aspekt, den das Pilgern ja auch mit sich bringt? Beides gehört in irgendeiner Form zusammen oder überwiegt für dich eines der Punkte?
Nee, die sind ja überhaupt nicht unverbunden, die beiden Dinge. Ja. Ohne den Körper könnte ich diese Reise ja gar nicht machen, sonst würde diese Reise ja nur in meinem Verstand ablaufen. Also der Körper ist natürlich irgendwo das wichtigste Instrument, ihn an einen Ort zu bringen. Es ist nicht nötig, das muss ich ganz klar dazu sagen, eine spirituelle Reise zu starten. Dazu ist es nicht nötig, irgendwo hinzugehen. Aber was das Wandern natürlich macht, die Bewegung natürlich macht, es ist im weitesten Sinne auch eine Übung der Achtsamkeit, wirklich mit den Schritten zu sein, mit der Bewegung zu sein, mit der Umgebung zu sein, der Stille, den Menschen, den Worten, den nicht ausgesprochenen Worten auch, ja? Wenn der Kopf zum Beispiel losstartet, mit all den Dingen zu sein. Also wenn ich es für mich definieren würde, dann ist der Camino für mich eine Meditation, ja. Ohne zu sagen, du musst dich jetzt hinsetzen, Beine verschränkt oder was auch immer, gar nicht, sondern einfach nur, der Camino ist für mich eine Meditation, weil es eine Praxis von Achtsamkeit ist für mich. Und die geschieht ganz einfach, weil ich neugierig bin, was hier und dort mit mir geschieht. So ein bisschen wie auf der Reise, die ich damals gemacht habe, von Berlin nach Bern, wo ich ohne Geld und Kreditkarte entlang gegangen bin im Sommer. Und einfach herausfinden wollte, was macht das mit den Menschen? Was macht das hier mit diesem Menschen, wenn ich das tue, ohne Geld und Kreditkarte? Ja. Und das ist total spannend. Und das kann man, wie gesagt, das kann man überall machen. Aber ich denke, eines macht den Camino, den Jakobsweg dabei besonders. Und das ist, dass du halt vielen Menschen begegnest, die irgendwo auf ihrer Reise sind. Ja. Sie sind auf ihrer Reise, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Sie sind auf ihrer Reise, weil sie sich irgendwie finden wollen, müssen. Vielleicht finden sie sich, vielleicht finden sie sich auch nicht. Vielleicht kommen sie zu der Erkenntnis, dass sie nie deswegen aufgebrochen sind, den Camino zu laufen. Und aber alles sind irgendwo, also den Menschen, die man begegnet auf den Jakobsweg, das sind Menschen, die man schwimmt, als ob man in so einer Zone mit allen zusammen schwimmt, ja. Die Unterhaltungen sind so easy, die Verbindungen sind so easy, die zustande kommen und so weiter und so fort. Vor allem im Winter ist das super easy, selbst obwohl wir weniger Menschen sind, die unterwegs sind. Und ja, da öffnet sich das Herz und da erfährt man schon mal einige Geschichten, die herzzerreißend sind. Tatsächlich, ja.
Was war für dich in diesem Winter die Begegnung, die dir am prägendsten in Erinnerung ist? Von diesem Winter?
Von diesem Winter
Jetzt von
überhaupt.
deiner Reise?
Die prägendsten Erinnerungen. Ha. Mit Menschen, ja. Ich habe Vicente getroffen, der italienische Hospitalero in Los Arcos. Und da ist etwas passiert, weil er ist Italiener und er ist sehr laut. Aber hat eine sagenhafte Gastfreundschaft. Und mit ihm gemeinsam und den anderen Pilgern am Tisch zu sitzen, das war total spannend. Das war total spannend, weil er macht das ja seit Jahren, ja, Vicente. Und so ein bisschen etwas über ihn zu erfahren, als er da saß, und wir sind dann in die Unterhaltung gekommen, auch mit dem Spanier. Noch ein Mensch, der total interessant war und der mich total beeindruckt hatte, der auf seinem 56. Camino Frances ist, mit seinen 77 Jahren, und beim spanischen Militär gearbeitet, gedient hatte dort als Pilot, und der diesen Weg jetzt einfach immer wieder geht. Und wenn ich ihm zugeschaut habe, wie er seine Sachen gepackt hat, wo dieses Leben, das er vorher gelebt hat, dieses militärische Leben, diese Disziplin, die er in seinem Beruf brauchte, auf den Camino gebracht hat, ja. Aber er trotzdem sehr interessiert ist an anderen Menschen, an anderen Pilgern. Und wir einfach wundervolle und tiefgehende Unterhaltungen hatten. Aber so, weißt du, das, weißt du, Herr Petersen, oftmals gar nicht die Themen, also der Content, die Inhalte, die mich dabei beeindrucken, sondern, wie heißt das auf Deutsch? Die Art und Weise, dieses Zuhören, wenn du über etwas sprichst und zuhörst und beim, wie hieß er denn jetzt? José Antonio, glaube ich. José Antonio. Und er war so ein Mensch, der konnte super zuhören. Und dann hat sich sein Gesicht verändert, sein Ausdruck, und da war diese Ruhe, diese Gelassenheit, und dann fing er an, seine Darstellung in Worte zu fassen. Ein sehr weiser Mensch, ein sehr gebildeter Mensch, das konnte ich an seiner Sprache auch erkennen. Ganz sagenhaft. Das war der Mann, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast in der Community, als ich vom Community Dinner geschrieben habe und das Bild hochgeladen hatte. Das war der Mann, der Ich saß links und er saß rechts von Vicente. Vicente war in der Mitte. Ja. Actually, der Mann, der hat mich noch am meisten beeindruckt. Ja. Auf dem 56. Camino. Und immer auf dieselbe Art und Weise, ganz
56. Camino
konzentriert,
mit
ganz.
77 Jahren, wie ist sowas möglich? Ja? Das
Auf
ist
dieselbe Art und Weise, wie jemand mit 18 läuft.
ja.
Tatsächlich, ja.
Was verbindet einen Menschen so stark mit einem Camino, dass er ihn immer wieder und immer wieder und immer wieder geht?
Kann ich dir sagen? Kann ich dir sagen? Ich glaube, es ist Liebe. Ich habe das tatsächlich so noch nie beantwortet, aber ich habe mir die Frage selber auch oft gestellt, und das kam jetzt einfach hoch, jetzt wo du mich fragst. Was bringt einen Menschen dazu, diesen Camino immer und immer wieder zu gehen? Ich glaube, es ist tatsächlich Liebe. Es ist gar kein egoisches Konzept oder ähnliches, sondern es ist Liebe für den Weg, Liebe für die Direktheit der Menschen, der Unterschiedlichkeiten, die wir erfahren, wenn wir miteinander zusammenkommen, und das dem mit Liebe zu begegnen. Und das ist etwas, was natürlich auch im normalen Leben auch überall passiert. aber mit so einer Intensität erlebbar ist auf dem Jakobsweg, dass das einfach nur Liebe sein kann. Und dieses sich begegnen auf dieser ganz unvoreingenommenen Art und Weise. Wenn wir es alles aus egoischen Gründen tun würden, ja, dann wäre der Jakobsweg ja nicht der Jakobsweg, der er ist. Dann wäre es irgendwas, keine Ahnung, was es wäre. Ich weiß es nicht. Ja, was ist es ja nicht. Ja. Und insofern ist die Liebe zu dem Weg, die Liebe zu den Menschen, die Liebe, einfach ein achtsames Leben leben zu dürfen und zu können. Und jetzt vor allem, nach diesem zweiten Geburtstag, die Liebe und die Dankbarkeit, älter werden zu dürfen. Weißt du, was ich meine, Peter? Uff.
Und dass es nicht selbstverständlich ist, dieses Geschenk zu erfahren oder dieses Geschenk entgegennehmen zu dürfen, nochmal ein zweites Mal leben zu dürfen. Vielen Dank, Sven, für deine Offenheit. Jetzt weiß ich gar nicht,
Dadurch weiß ich, dass es echt
wie
ist, dass
wir
es
wieder
genau die Antwort
zurückkommen
war.
in unser Gespräch. Ich kann es so gut nachvollziehen, und dieses eine Wort Liebe, der Camino, ist das, vielleicht ist das tatsächlich so einfach ausgedrückt und trotzdem so ein starkes Wort für genau diese Situation und genau für diese Momente auf dem Camino, für diese Welt der Einfachheit, für diese Welt der Begegnungen und für die Möglichkeit. Manchmal glaube ich und denke ich, dass alle Übungen, im Hier und Jetzt anzukommen, im Moment zu leben, letztendlich auch dazu führen, genau diese Aufmerksamkeit für sich erfahrbar zu machen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, wenig Ablenkung habe, und vielleicht ist das auch das Geheimnis des Winterkaminos, wenn ich jetzt deine Worte so in mir wirken lasse, noch weniger Ablenkung, noch weniger Menschen, eine stille und ruhige Natur, und ich kann noch präsenter im Augenblick leben. Auch
Ja, aber ich glaube,
ohne
das.
große Meditationsübungen und ohne
Genau.
groß das verstehen zu müssen. Das passiert einfach, und dann ist es auch irgendwann einfach da, so wie du es gerade so schön mich hast spüren und erfahren lassen.
Ja, es fühlt sich so an, oder es ist, was ich erfahre, ist, als ob die Stille in der Natur nichts weiter ist, nichts weiter zeigt, als die Stille, die ich in mir auch trage. Ja, in anderen Worten, den Camino zu gehen, ist auch die Stille in sich selbst zu besuchen. Ja? Und die ist immer da. Dazu muss ich auch gar nicht auf den Jakobsweg gehen. Die ist jederzeit verfügbar und jederzeit erfahrbar. Und ja, ist einfach, die Wahrheit ist tatsächlich so. Ne? Aber die Liebe ist das ist diese Verbindung, was mich dann dorthin bringt, gar nicht treibt, sondern hinbringt, sagt, hey, wie toll ist das? Ich darf wieder einen Schritt vor den anderen setzen. Und es bedarf nichts weiter, als genau einen Schritt vor den anderen zu setzen. Ja? Und die Stille als etwas zu sehen dann auf dem Jakobsweg, ohne es einen Namen zu geben oder zu definieren zu müssen, als etwas, das ich selbst bin. Here we go. Because ansonsten könnte ich es ja gar nicht erleben. Dass diese Erlebbarkeit in mir, in dem Augenblick, ist das, was ich auch bin, ohne es zu definieren. Und das ist wie nach Hause kommen. Das ist wie nach Hause gehen, ständig auch zu Hause zu sein, egal wo mein Fuß aufschlägt.
Vielleicht bis zu dem Moment, wo ich merke, ich brauche gar nicht viel. Das, was da ist, reicht. Das,
Ja.
was in mir ist, reicht.
Reicht. Es reicht. Und darum darf auch ein Rucksack leicht sein. So leicht wie nötig. Ja? Nicht dieser Kampf nach dem leichtesten Gepäckstück oder der leichtesten Bepackung oder was weiß, was, keine Ahnung. Es ist alles gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass wenn wir den Jakobsweg gehen, dass wir einfach präsent sind mit dem Weg. Das ist, wo das Geheimnis des Weges das tatsächlich steckt. Es steckt nicht in der 75 Milliliter Wasserflasche, ob ich davon 2 oder 3 brauche, ob die 50 Gramm wiegt oder 2 Gramm wiegt. Das ist alles nicht so wichtig. Ja, es wird wichtig, dann, wenn man natürlich schauen muss, in welcher körperlichen Verfassung man beispielsweise ist, ja, wie viel kann ich tragen? Aber wir dürfen uns, da ist immer diese Chance, sich selbst überraschen zu dürfen. Bei dem, was passiert, wenn wir unterwegs sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel 2 Wanderstöcke diesmal mit auf den Weg genommen. Ich bin sonst immer ohne Wanderstöcke gelaufen. Aber ich habe sie mitgenommen, nicht weil ich sie haben wollte, sondern ich habe sie mitgenommen, weil ich einfach für mich verstanden habe, ich werde sie wohl brauchen. Ja? Ich weiß nicht, wie stark mein Körper ist. Das war eine super Entscheidung. Ja, sind meine besten Freunde geworden, die Stöcke.
Der eine heißt Tick und der andere Tack, oder?
Ja, irgendwann macht sie Tick und Tack, weil halt das Gummi dann durchgelatscht war. Und ja, ich habe aber schon 2 neue, die ich draufschrauben kann. Also irgendwann kommt der nächste Camino.
Ja, Sven. Dann kam irgendwann Burgos in Sicht, die Türme der Kathedrale. Du hast im Vorfeld schon von deinen Knien gesprochen gehabt, dass du Probleme hattest, dass der Körper deine Grenzen berührt hat. Dir war klar, dass du nicht bis Santiago laufen wirst. Irgendwo zwischen Burgos und León, dein Wunschtraum war, die Meseta noch mitzunehmen. Wie schwer fiel dir als erfahrener Pilger, diese Grenze zu akzeptieren?
Das Wort schwer kam nicht mal vor. Es war ganz leicht. Es war für mich einfach ganz leicht. Ja? Ich kannte das Problem mit dem Knie bereits, auch auf anderen Wegen. Ich wusste, sobald diese Schmerzen da sind, das wird nicht besser. Es wird besser, wenn ich so eine Art Kniestabilisator dran gemacht hätte. Das hätte nochmal geholfen. Aber nach dem letzten Camino wusste ich, dass, also den davor, wusste ich, es hat dann Wochen gedauert, bis das Knie wieder richtig funktionierte. Ja. Und insofern war für mich völlig klar, ne, kennst du, hast du erfahren, brauchst nicht. Ne? Und dann natürlich der Gegenwind. Da spürte ich eine physische Belastung, ja, nach 4 Tagen, diesem krassen Gegenwind und Wissen, dass die Meseta, könnte ja völlig anders sein, aber ist ja auch egal, ja, dass es wahrscheinlich so weitergeht und die Vorschau bestätigte das, dass die Windstärke halt nicht runterkommt und dass es schwierig sein würde für mich, war dann für mich klar, ich lasse das jetzt an dieser Stelle. Ich habe sehr viel erreicht mit dem Körper, der aus dieser Krebsdiagnose und der Operation herausgekommen ist und kehre erstmal wieder heim. Ja, weil ich habe auch schöne Dinge zu tun hier. Ich bin ganz froh, hier zu sein und jetzt den Sturm und den Regen auch zu erleben, neben meiner Arbeit als Lektor und Editor. Und so, da war gar nicht so diese Schwere drinne, diese Entscheidung treffen zu müssen, sondern ich habe mich tatsächlich gefreut, ja, zu sagen, hey, ist okay. Und ich beende das jetzt hier. Und außerdem kann ich, das war jetzt kein Argument für mich, ne? Außerdem kann ich ja jederzeit auch zurückkommen. Ja? Zurückkommen oder hinwandern von hier nach Burgos oder was auch immer, was immer mir einfällt. Ja? Und dem folge ich ja meistens dann auch.
Dann bist du nach Santiago zurück und das Erste, was du in Santiago geschrieben hast, war etwas in mir. Bleibt noch auf dem Weg. Was genau hast du dort draußen zwischen Saint-Jean und Burgos gelassen? Was ist noch auf dem Weg?
Es ist manchmal gar nicht so einfach, das ist eine gute Frage. Weil das ist natürlich Poesie. Und Poesie sucht jetzt nicht immer nach, na, was ist es denn nun? Sondern es ist ein Gefühl. Also wenn ich das geschrieben habe, dann war das die Repräsentation eines Gefühls, das ich habe, als ich den Camino dann verlassen habe. Meine Güte, ich lebe auf dem Camino. Ja. Und aber das war, wenn ich es in Worte fassen würde, würde ich es als Als Verbindung, als Freude, als etwas Gütiges bezeichnen, das auf dem Weg geblieben ist. Ja. Auch habe ich das Gefühl, ich werde mehr und mehr zum Weg, so oder so. Ich bin da, ich laufe dann eine Etappe beispielsweise und ich fühle mich so wohl und entdecke immer wieder neue Dinge. Was habe ich da wirklich gelassen? Ja.
Das ist
Ja,
schön, man kann dann
die
auch zu Hause.
Verbundenheit zu dem Weg, ja. Und ich kann es immer wieder besuchen.
Ist das für dich so, dass du, wenn du deine Augen schließt, dann auch sofort wieder auf dem Camino bist, dass du dich selber dort nochmal begegnen kannst?
Oh, ich begegne mir ständig auf den Camino. Ja. Auf jeden Fall. Dazu muss ich lieber die Augen schließen. Das sind diese Begegnungen, wenn ich in schwierige Situationen gerate, beispielsweise, ja. Etwas, das eher kompliziert ist, wo sich etwas wehrt in mir. Das könnte jetzt eine physischer Natur sein, der Körper, ja. Könnte aber auch geistiger Natur sein, dass irgendwas an die Oberfläche kommt, das. Und darüber habe ich das sogar offen geschrieben, ja, meine Begegnung mit der Ex-Freundin, ja, diese Dinge, die melden sich dann. Und das ist ein Begegnen mit sich, das Begegnen, sich selbst begegnen, weil jetzt habe ich es aber auch raus, sich selbst begegnen. Und das ist sehr kraftvoll. Sehr kraftvoll, es ist schön, manchmal ist es traurig, aber es ist so ehrlich, es ist so robust. Weißt du, wie ich das meine, Peter? Es ist robust und getragen von Selbstmitgefühl tatsächlich. Ja. Das ist der Raum, den ich mir dann immer wieder gebe, wo ich mir sage, okay, alright then, hit me.
Ein hoher Grad an Akzeptanz zu sich selbst oder gegenüber sich selbst, sich selbst so annehmen zu können, wie man ist.
Das macht ja kein
Mit all
anderer.
seinen, Höhen und Tiefen, Ecken und Kanten und vielleicht auch Eigentümlichkeiten.
Yes. Jawohl, genau.
Ja, Sven, du bist auch in deinem weiteren zusätzlichen, in deinem Leben Autor, Schriftsteller. Du beschäftigst dich viel mit Sprache und mit dem Schreiben, mit dem in sich gekehrt sein, mit der Achtsamkeit. Hast auch viele schon Retreats und Wanderungen mit kleinen Gruppen auf dem Camino gemacht und hast dieses Mal gesagt, du nimmst ein Luxusstück mit auf deinen Weg und das war dein Keyboard, also deine Tastatur.
Yeah, beste Entscheidung.
War die beste Entscheidung. Hat das Schreiben für dich den Weg verändert? Also erlebt man den Camino anders, wenn man weiß, man muss oder will ihn abends in Worte fassen?
Nee, ist genau andersrum. Genau andersrum. Für mich war es, und ich glaube, ich habe das gestern geschrieben in der Community, die Community zu spüren, das war für mich dann die Motivation, jeden Tag zu schreiben. Weil es gab viele, die gelesen und mitgelesen haben, aber still mitgelesen haben. Die Einladung war ja auch so ausgesprochen von mir, ne? Und dann gab es aber wieder viele, die haben wirklich aktiv auch mitgewirkt. Und das hat einen großen Einfluss darauf gehabt bei mir, ob ich das durchziehe. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, ziehe ich das durch mit dem Schreiben, sondern es ist dann einfach geschehen. So wie jeder Schritt, den wir tun auf dem Jakobsweg, ja? Jeder Schritt ist gefolgt bei einem weiteren Schritt. Und für mich war es eine totale Freude, mich dann hinzusetzen und zu schreiben und natürlich zu diesem Keyboard ausgepackt und dann ging es los. Ja, obwohl das mit der School-Up nicht so easy war und dem Keyboard, weil irgendwie der Cursor mal rumgesprungen ist. Ja, ist ja eine komische Sache. Vielleicht kennst du das auch. Aber anders war der Camino deswegen nicht. Es war eher eine Erweiterung, eine Erweiterung des Jakobswegs, das wirklich auch dann die Dinge dann niederzuschreiben, was ich fühle, was ich spüre, was ich erlebt habe. Weil ich wollte auf keinen Fall natürlich einen Camino-Bericht schreiben. Aufgestanden um so und so viel Uhr, dorthin, dort Pause, Sandwich gegessen. Das kann man machen, ne? Für mich war es wichtiger, über das zu schreiben, was tatsächlich passiert und in mir passiert und natürlich auch, wie ich es eingangs geschrieben habe, mit der Erklärung, warum ich über diesen Camino schreibe. Also, wie bewältigt dieser Körper diesen Weg? Ja? Wie kommt der klar? Was macht das mit mir? So, es war eine sehr tiefe und verbundene Reise dadurch für mich, dass ich auch darüber geschrieben habe, weil das natürlich dann nochmal wie so ein Echo zurück zu mir kam. Wirklich nochmal einfach schwarz auf weiß vor mir zu sehen, also nicht, es nicht nur gedacht zu haben, sondern schwarz auf weiß vor mir zu sehen, was da im Außen wie auch im Innen geschehen ist auf dem Camino. Ich bin wirklich froh, dass es jetzt da ist und dass es schwarz auf weiß zur Verfügung steht. Und ich werde mir sicherlich auch mal die Zeit nehmen, um das alles selbst durchzulesen. Es ist tatsächlich nur in School verfügbar. Woanders habe ich es nicht.
Ja, also das erlebe ich auch, wenn ich meine Tagebücher schreibe und die Empfindungen, die Gefühle, das, was der Weg mit mir macht, meine Erfahrungen nachlesen kann oder wieder rausholen kann aus dem Regal und nochmal eintauchen kann in meinen Camino. Das ist völlig faszinierend, dass der Weg dann auch mit all seinen Lektionen und Lehren auch wieder plötzlich da sein kann. Und zwar von einem Augenblick auf den anderen, indem ich das lese, was ich aufgeschrieben habe, indem ich mein Tagebuch unterwegs fülle, auch abends. Habe ich das gehört? Das gehört irgendwie zur Tagesroutine mit dabei. Da würde was fehlen, wenn es nicht da ist. Und ich kann dann so wunderbar nachblättern. Also wir schreiben viele Grüße von Simone. Darf ich dir ausrichten, Sven? Fällt mir jetzt gerade ein, dass ich dir
Danke.
das gleich mitgebe.
Dankeschön.
Wir sind gerade dabei, unseren Camino auch für uns zu verarbeiten und sind auch am Schreiben und haben eine Buchidee, die wir in die Welt bringen wollen. Wie wertvoll diese Gedanken, die wir unterwegs hatten, jetzt plötzlich werden. Die Erfahrung, die habe ich heute. Also ich kann mich an den Weg erinnern und ich habe vieles verinnerlicht oder vieles verinnerlicht, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es verinnerlicht habe. Also die Wirkung des Caminos, die sich danach nach dem Weg entfaltet. Aber wenn ich heute eintauche in den Weg, in den einzelnen Tag, dann erlebe ich ihn wieder. Das ist ein ganz, ganz besonderes Geschenk.
Ja, absolut.
Deswegen Tagebuch schreiben lohnt
Ja,
sich.
Tagebuch schreiben oder Geschichten schreiben, so wie ich,
Oder
ne? Also
Geschichten schreiben, die
ich bin ja
das
dann eher im
nochmal
Geschichtenschreiben drin.
in Svens Poesie eintauchen, hat was ganz Besonderes. Kann man in der Community machen. Der Post ist dort. Als langer Reisebericht, nicht Reisebericht, aber als langer Weggefährte unter Pilgerberichten für das Jahr 2026. Der erste Pilgerbericht in diesem Jahr.
Yippie!
Sven, lass uns gerne noch mal ganz kurz in deine Arbeit eintauchen. Vielleicht kannst du die Hörer mitnehmen, die
Gerne.
neugierig sind. Was macht denn der Sven eigentlich, wenn er als Schriftsteller in Santiago in seiner Schreibstube und im Café gegenüber seinen Kaffee trinkt und dort sitzt und seinen Gedanken nachgeht? Der Regen in Santiago prasselt jetzt im Winter, die Straßen etwas ruhiger sind und im Sommer wieder voller. Was sind deine nächsten Projekte, die du angehst oder vielleicht Projekte, an denen du gerade arbeitest?
Genau. Meine nächsten Projekte sind die Projekte, an denen ich gerade arbeite. Und ich kann mich tatsächlich glücklich schätzen, das zu tun, was ich liebe. Ja. So, neben der Schriftstellerei bin ich natürlich auch Fotograf. Und die Arbeit als Fotograf bringt sozusagen das Geld für den Kaffee dann in der Bar hinein, wo ich dann sitze und dann schreibe. Das ist ganz witzig. Aber mein Herz schlägt wirklich für die Schriftstellerei und die Projekte, an denen ich arbeite. Das heißt, ich arbeite als Lektor und als Editor. In anderen Worten, ich lese Manuskripte von anderen Schriftstellern und korrigiere sie, lektoriere sie. Und lektorieren heißt so viel, wirklich Geschichte zum Tragen zu bringen, ja? Sodass die dann an einen Verlag geschickt werden kann. Ja, also die Arbeit mache ich dann nicht, dann kriegt derjenige das Manuskript zurück. Und es macht mir wirklich Spaß. Und momentan arbeite ich an drei Manuskripten, nicht gleichzeitig eins nach dem anderen. Und ich brauche einige Monate, um das zu machen. Und Ich nehme auch nur Projekte an, wo ich sage, okay, das macht mir auch Laune. Also das Thema muss stimmen. Ja? Also eine wissenschaftliche Arbeit würde ich nicht lektorieren. Das ist mir zu, das, da bin ich einfach nicht verbunden mit. Aber ein Roman, ein fantastischer Roman, ja, das ist schon etwas, wo ich mir sage, ey, das macht mir Laune, sowas mache ich. Und dann schreibe ich natürlich meine eigenen Bücher. Also eins habe ich ja mal veröffentlicht, Tage in Stille, nennt sich das. Und jetzt arbeite ich an zwei Projekten gleichzeitig. Das eine ist ein Projekt in englischer Sprache, wo ich Kurzgeschichten schreibe, Kurzgeschichten und Vignetten. Dem kann man im Grunde genommen folgen, wenn man meinem Substack-Account folgt. Und weil dort veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen diese Kurzgeschichten. Man kann sie also vorab lesen. Die sind noch in so einem Rohformat, ja. Aber die gehen natürlich auch noch durch den Editing-Prozess dann von meiner Seite und im Verlag. Und das wird ein Buch mit Kurzgeschichten, wo es um die Fragilität des Lebens geht, ja. Um die Fragilität des Lebens, aber auch die Schönheit, das Feiern von Festen. Und darf man sich gerne überraschen lassen. Aber ich arbeite auch an einem deutschen Projekt. Ein Buch, ein Roman, wo es darum geht, die Beziehung zwischen Hund und Mensch aufzuzeigen. Und nicht irgendwo, sondern natürlich auch im Norden von Spanien. Weil einige Pilger kennen das sicherlich, wenn sie durch Spanien wandern, die armen Hunde dann oftmals zu sehen, wie sie an der Kette liegen, ungeschützt vielleicht von der Sonne, vom Regen, von den Elementen, kein Wasser im Trog, kein Futter, abgemergelt und so weiter und so fort. Wir kennen das alle. Und mir geht es darum, wie kann man die Geschichte zwischen Hund und Mann oder Mensch, ja, wie kann man diese Geschichte schreiben, ohne dass die Charaktere in der Geschichte verurteilt werden? Ja? Dass also wirklich der Farmer auch nicht verurteilt wird, sondern es versucht wird, die Geschichte des Farmers zu erzählen, zu zeigen, warum behandelt er den Hund so, wo doch diese Beziehung zwischen Mensch und Hund schon über Jahrtausende geht. Wie kommen wir dazu, das so zu machen? Und darum geht es in der Geschichte. Die Geschichte klärt ein bisschen auf, aber vor allem will sie liebevoll und achtsam die Beziehung zwischen Mensch und Hund aufzeigen, weil es gibt natürlich auch andere Beziehungen zwischen Hund und Mensch und auch in Spanien, wo die Menschen ganz liebevoll mit ihren Haustieren umgehen. Und ich weiß nicht, ob ich das aufzeigen werde in der Geschichte, um einfach dieses Pendant zu zeigen, aber es geht wirklich darum, einzutauchen in eine Familie, auf einer Farm mit einem bestimmten Hund, der auf die Schafe aufpasst. Und ich will es nicht vorwegnehmen, was passiert, natürlich nicht. Ja. Und wo dann diese Geschichte erzählt wird, an einem Abendessen, in einem Hostel, und wo alle dort sind, alle Charaktere dort sind und sich austauschen, wo es natürlich auch zu Konflikten kommt, aber versucht wird, dieses irgendwie so darzustellen, dass am Ende, wenn man dieses Buch gelesen hat, ein Verständnis für beide da ist, Mitgefühl natürlich auch für den Hund, aber auch Mitgefühl und Verständnis und Empathie für denjenigen, der eigentlich derjenige ist oder diejenigen sind, die diesen Schmerz verursachen. Ja. Sehr spannend. Ich weiß auch gar nicht, wo die Reise hingeht, aber ich habe so das Gefühl, ungefähr ein Viertel der Geschichte habe ich schon geschrieben. Also tatsächlich geschrieben. Ja.
Tolles, tolles Projekt, tolle Buchidee. Wir sind schon ganz gespannt darauf, wie sie dann endet, beziehungsweise dann eintauchen, ohne die Geschichte jetzt zu kennen. Wer Sven folgen möchte, wir werden über diesen Podcast auch einen Blogbeitrag haben. Dort werde ich alles, was Sven jetzt in dieser Podcast-Folge erzählt hat, auch für euch verlinken, damit ihr jetzt nicht suchen oder googeln müsst, sondern einfach Sven dann auch folgen könnt und sehen könnt, was er arbeitet. Ja, Sven, lass uns noch mal ganz kurz zurück auf den Wintercamino kommen, auf den Camino, den du jetzt gegangen bist. Und vielleicht für die Pilger, die jetzt neugierig werden oder neugierig geworden sind und sagen, Mensch, ich würde auch ganz gerne mal im Winter den Camino wagen, egal ob das 2 Wochen, 4 oder 6 Wochen sind, egal wie lange die Zeitachse und egal wo. Was ist so aus deiner Sicht der wertvollste Tipp für Ausrüstung? Also wie und was sollte der Pilger dabei haben, die Pilgerin, der sich durch dich jetzt gerade inspiriert gefühlt hat und fühlen wird für den nächsten Winter, entweder für diesen oder für den nächsten und loslaufen möchte?
Ja, Ausrüstung. Also ich fange mal mit der Ausrüstung an, die wir an unserem Körper tragen. Ja. Und hier würde ich halt wirklich empfehlen, sich gut mit Merino-Wolle einzudecken, die direkt am Körper ist. Weil Merino-Wolle ist ein gutes Material für den Temperaturausgleich, weil wir schwitzen natürlich auch viel mehr auf dem. Klingt jetzt witzig, ja, aber weil wir so eingepackt sind, schwitzen wir natürlich sehr. Wenn wir laufen, wir müssen natürlich auch warm halten, wir müssen isoliert bleiben irgendwie, ne? Und da macht sich Merino-Wolle am Körper halt einfach sehr, sehr gut, ja. An den Füßen natürlich Merino und lange Unterhosen, ja. Also ich kann es nicht öfter hervorheben, wie wichtig lange Unterhosen sind. Ich habe Leute gesehen mit kurzen Hosen auf dem Camino. Spanier, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber einige rennen mit kurzen Hosen rum. Ich würde es nicht machen. Es ist einfach zu kalt. Es sind auch irgendwelche Blogger, die das machen, glaube ich, so, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber einfach komfortabel sein, was die Kleidung angeht. Ja. Der Rucksack wird etwas schwerer. Das ist auch klar, ja, weil mit einer Jacke kommt man manchmal nicht alleine aus. Und was ganz wichtig ist, ist Lagen, also das Zügelprinzip zu nutzen auf dem Wintercamino, dass wenn der Wind beispielsweise mal weg ist und die Wolkendecke öffnet sich und die Sonne kommt durch, dann kann es schon mal relativ warm werden. Ja. Und dann ist es natürlich ein Genuss, das auch dann auch in der Lage zu sein, entsprechend die Sachen auszuziehen, hinten reinzupacken in den Rucksack. Ja. Also ich glaube, mein Rucksack war 9,5 Kilo mit Wasser. Wo Wasser, ja, auch wichtiges Thema auf dem Wintercamino. Trotzdem trinken, wenn man unterwegs ist. Trinken, trinken, trinken. Weil der Durst kommt gar nicht so sehr, wenn wir im Winter unterwegs sind. Und trotzdem verlieren wir ja Wasser. Und wir merken es dann irgendwann, wenn wir nicht trinken, dass wir Kopfschmerzen bekommen oder fatigued oder einfach zu früh müde, dass die Kraft einfach nicht da ist. Also immer schön weiter trinken, auch wenn es eisgekühltes Wasser ist, dann auf dem Wintercamino. Ja, ein Regenponcho oder Regenjacke. Ich hatte beides mit dabei. Ich hatte so einen ganz leichten gelben Regenponcho dabei. Ich war froh, dass ich den mit hatte. Ich bin dann hier
Ach, der
zum IWA.
typische spanische Regenponcho.
Ich saß der
Meist in Gelb
und
oder Grün.
in gelb oder grün. Ich bin beim IWA rein hier. Ivar hat ja ist ein Norweger, der wohnt hier in Santiago de Compostela und der hat die größte Jakobsweg-Community international. Ne? Und der hat sein kleines Büro und da hat er Dinge, die Pilger halt dort lassen. Und da habe ich mir nebenbei auch meine Wanderstöcke und diesen Poncho besorgt. Und es war gut, dass der Poncho dabei war mit der Regenjacke, weil wir hatten einige sehr regnerische Tage, wo ohne den Poncho ich wirklich durchs Nest gewesen wäre. Poncho für den Winter, immer eine gute Geschichte. Ja. Ja, Schuhe. Da würde ich sagen, wo ich mit Gore-Tex, würde ich im Frühling oder im Sommer oder im Herbst jetzt nicht unbedingt machen, aber Gore-Tex-Wanderschuhe, weil die halten die Füße doch etwas trockener, braucht aber auch länger, falls die mal richtig durchnässt sind, zum Trocknen. Ja. Aber die Herbergen im Winter haben oftmals Zeitungen, dann einfach ausstopfen, die Schuhe mit den Zeitungen nicht über Nacht drinnen lassen, wirklich vorher rausnehmen, dass sie auch auslüften können. Oh Gott, Peter, ich könnte so viele Tipps geben. Einer der wesentlichen.
Das waren schon ganz wertvolle Details. Vielleicht einen Punkt noch zu den Herbergen selbst. Stichwort geheizte Zimmer, kaltes
Ja.
Wasser, warmes Wasser.
Ich muss sagen, die Duschen waren immer heiß. Die Duschen waren immer heiß. Und das war super. Klar, je nachdem, wie Herbergen konzipiert sind. Sind alle Räume gleich warm oder auch mal unterschiedlich? Also ich habe vor allem waren wir in Atapuerca in der Herberge, eine wunderschöne Herberge, das oben der Kamin. Kennst du die, Peter, die Herberge? Ich habe den Namen vergessen. Ich reiche das nach. Das oben der Kamin und die Küche und wo man zusammensitzen kann und essen kann und unten ist der Schlafraum und der wird durch den Kamin mit beheizt, ne? Und es ist warm genug tatsächlich. Es ist tatsächlich warm genug. An die anderen Räume, die großen Räume, kann natürlich etwas kühler sein, aber dann bieten die Herbergen meistens Decken an, dass man die nochmal über den Schlafsack legen kann. Also man sollte wirklich auch, um den Punkt nochmal zu machen, weil ich habe das öfter mal in der Community gesehen, brauche ich einen Schlafsack oder brauche ich keinen Schlafsack? Wintercamino, Schlafsack. 100% nicht drauf verzichten. Es macht keinen Spaß zu frieren in der Nacht, weil wenn ihr friert in der Nacht, dann erholt sich der Körper auch nicht richtig. Also wirklich diese paar Gramm einfach nochmal mit einpacken. Es ist wertvoll. Ne?
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Sven, für deine Wintercamino-Tipps. Zwei Fragen habe ich noch. Die erste
Raus damit.
Frage nach einem Buchtipp. Welches Buch inspiriert dich im Moment oder welches Buch hast du als letztes gelesen, das dich stark inspiriert hat? Von einem
Ha.
Schriftsteller einen Buchtipp zu bekommen, ist natürlich immer etwas außergewöhnlich Spannendes. Deswegen diese Frage an dich.
Da schaue ich doch mal an meinen Bookshelf. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, was mich wirklich inspiriert hat, ist von einer Dame, die heißt Anne Lamott. Sie ist eine erfolgreiche amerikanische Schriftstellerin. Und das ist das Buch, was ich gelesen habe. Almost Everything, Notes on Hope. Fast alles, Notizen über Hoffnung. Ja? Und es geht um Schreiben, aber es geht auch um Lebensweisheiten. Ja? Wie man einfach ein verbundenes Leben führen kann. Und sie schreibt wundervoll in einer Form, die sehr getrieben von Anekdoten. Ja, sie erzählt ständig aus ihrem Leben, was sie halt erlebt hat und lehrt uns nicht, wie wir zu leben haben. Und das finde ich in diesem Buch halt einfach wundervoll. Aber ich würde gerne noch einen Buchtipp geben. Das ist eher ein klassischer Buchtipp. Und da kommt jetzt natürlich voll der Schriftsteller durch, aber egal. Und ich habe es auch schon mehrere Male gelesen. Wo ist es hier? Immovable Feast von, jetzt haben wir's. Immovable Feast von Ernest Hemingway. Hier schrieb er, als er zurück nach Amerika ist, über sein Leben in Paris. Einige von euch kennen vielleicht Ernest Hemingway als Schriftsteller. Der alte Mann und das Meer. Ja, ganz wundervoll. Und das ist fast autobiografisch. Dieses Buch relativ dünn, schnell gelesen. Und ich mag einfach seinen Erzählstil. Ja, wie er Geschichten erzählt, diese Knackigkeit und wie er zeigt, anstatt irgendetwas zu erklären in seinen Büchern. Ich finde es faszinierend für mich als Schriftsteller, ein totales Muss und ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich so schreibe, wie ich schreibe. Also dieses Buch erzählt wahrscheinlich ein bisschen mehr über mich als über Hemingway. Weil ihr werdet das finden in den Dingen, die ich schreibe.
Sehr schön. Wir werden beide Bücher in den Shownotes verlinken. Sven, die allerletzte Frage mit einer kurzen Antwort.
Oh.
Wenn du deinen Wintercamino in nur einem einzigen Wort zusammenfassen müsstest, welches Wort wäre es?
Oh. Mir kam sofort das englische Wort, wir übersetzen es dann einfach, ja? Rest. Rest. Ausruhen, ruhen. Ja? Das ist das Wort, was kommt.
Ausruhen und ruhen, das Wort, das für den Camino im Winter kommt, von Sven Karen. Lieber Sven, vielen, vielen herzlichen Dank für unser Gespräch. Es war heute wieder, die Zeit vergeht im Flug und es war ein Geschenk, mich mit dir über deinen Wintercamino unterhalten zu dürfen. Ich sage dir nochmals
Danke.
vielen herzlichen Dank und buen Camino.
Buen camino, Utrea.
Wenn du den Jakobsweg jetzt wirklich besser kennenlernen willst und dich gezielt und gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Warum das wertvoll für dich ist? Weil du so viel einfacher und schneller vorbereitet bist. Weil du nicht mehr alles allein zusammensuchen musst. Und weil du dort die Möglichkeit hast, dich live mit mir und anderen Pilgerinnen und Pilgern auszutauschen. Der Buen Camino Club gibt dir Sicherheit und Orientierung. Deine wichtigsten Fragen werden beantwortet und du kannst konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Dort findest du alles, was du brauchst. Die Zugänge zu unseren Communities, Tipps zur Vorbereitung, Impulse zum Camino Spirit und natürlich alle Inhalte, die dir auf deinem Weg weiterhelfen. Klingt das gut für dich? Dann geh jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst dir alle Inhalte downloaden, die dir wichtig sind. Und am besten startest du noch heute. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.